Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und bei uns geht es heute passend zum anstehenden Fest um die guten Nachrichten. Wir fragen nach, wie das Theater Kiel ein besonders familienfreundlicher Arbeitsplatz werden will. Und in Berlin nehmen wir sie dann mit zum klassischen Krippenspiel. An einem Ort, wo man es eher nicht vermuten würde. Wer Beruf und Familie verbinden will, der geht nicht unbedingt ans Theater. Arbeitszeiten am Abend und an den Wochenenden, schlechte Bezahlung und die Angst, dass es mit der Karriere ganz schnell vorbei sein kann, wenn Kinder ins Spiel kommen. Das muss nicht sein, findet man dagegen am Theater Kiel und hat dort ein Programm auf den Weg gebracht, das den Theaterberuf familienfreundlicher gestalten soll. Dazu gehören der probenfreie Samstag, höhere Einstiegsgagen und die gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Wie das umgesetzt werden soll, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kieler Generalintendanten Daniel Karasek gesprochen. Und gleich am Anfang hat er mir erzählt, dass dieses Umdenken bei ihm auch einen persönlichen Hintergrund hatte.
Also was bei mir ein Urerlebnis, das ist einfach, als unser Kind zur Welt, also im Bauch war von meiner ersten Frau, also der einzigen Ehefrau, die ich bisher hatte, da hat man ihr auf eine wirklich so extrem blöde Weise, ich sage jetzt nicht das Theater, nahegelegt, dass sie doch nicht mehr im Vertrag bleiben möchte. Aha. Das muss ich schon sagen, das hat mich geprägt. Also da habe ich mir gesagt, wenn ich ein Theater leiten werde, werde ich das mit Sicherheit nicht so machen. Da, allerdings mussten wir kämpfen, ne, weil in Theatern, ich bin noch in Theatern groß geworden, da wurden Schwangerschaften immer als Angriff auf das Theater empfunden. Das ist ein völlig absurder Vorgang, aber das war so. Und das hat mich auch innerhalb der Hausstrukturen, also dass das nicht als Angriff empfunden wird, doch hat uns ein paar Jahre gekostet, das in eine, sag ich mal, auf eine ganz natürliche, selbstverständliche Schiene zu bringen. Und mittlerweile ist es so, dass wir einfach auch genau wissen, dass wenn die Schauspielerinnen zurückkommen wollen und man sozusagen ihnen auch die nötige Unterstützung gibt, dann kommen sie eben auch hochmotiviert zurück. Also es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Außerdem ist auch so das Kind geschützt.
Das ist ja einer der Aspekte, den Ihr Haus jetzt auch in der Pressemitteilung, die es rausgeschickt hat, ganz stark gemacht hat, dass in den vergangenen 17 Jahren zum Beispiel 23 Kinder am Schauspiel Kiel geboren worden sind, dass es eben keine Nichtverlängerungen wegen Schwangerschaft oder Elternzeit gegeben habe. Nun gehen da aber zum Beispiel andere Unternehmen, gerade aus der freien Wirtschaft, doch nochmal so ein ganzes Stück weiter. Da gibt es dann zum Beispiel Kinderbetreuung, teilweise sogar eigene Kindergärten. Wären das nicht eigentlich Innovationen, die in der Praxis für Eltern im Theaterberuf dann die wirklichen Veränderungen bringen würden?
Ja, das wird man überlegen müssen. Das ist bei unseren Probenbedingungen, ne? Also wir haben ja nicht so einen normalen 8-Stunden-Rhythmus, sondern wir haben eben auch die Vorstellungen abends und so. Also das ist sehr, sehr komplex und sehr kompliziert einzurichten. Zumal wir auch noch getrennte Häuser haben in der Stadt. Also das Opernhaus ist da, das Schauspielhaus, das Kinder- und Jugendtheater ist nochmal woanders. Also vom Willen, glaube ich, würden wir das alle. Aber es ist eben organisatorisch nicht einfach durchzuführen bei uns. Das ist sofort super durchführbar, sagen wir mal im Haus wie Kassel oder Wiesbaden, meiner Ansicht nach, wo man unter einem Dach alle hat.
Ja, einer der Punkte, mit denen Sie Eltern im Theaterberuf ja auch entgegenkommen wollen, ist jetzt der probenfreie Samstag, denke ich mal, den es schon seit der vergangenen Spielzeit bei Ihnen gibt. Das ist ja für ein großes Mehrspartenhaus, wie Sie es leiten, durchaus ein nicht unerheblicher Schritt zu sagen, Samstag ist jetzt probenfrei. Ist es tatsächlich so in Ihrer Erfahrung, dass der Zugewinn an Effektivität durch Erholung da tatsächlich die weggefallene Produktionszeit ausgleicht?
Also ich kann definitiv sagen, dass die Motivation eigentlich um ein Vielfaches gesteigert wird damit. Aha. Weil man muss ja wissen, wir sind ja ein Ensemble der mittleren Stärke. Das heißt, wir sind, wenn wir maximal besetzt sind, 23 Leute. Wir spielen wirklich ein riesiges Repertoire. Und das heißt, jeder Schauspieler ist eigentlich so gut wie jedes Wochenende in irgendeiner Weise beschäftigt. Dann haben Sie ja gehört, wie viele Kinder wir mittlerweile haben. Das heißt, dieser Samstag ist ein irrsinniger Gewinn und ich habe eben auch die Rückkopplung von vielen Regisseuren, die da sehr skeptisch und auch sehr kritisch waren, dass das mittlerweile sozusagen also voll gepflegt wird, weil man hat einfach Schauspieler, die am Montag besser gelaunt zur Probe kommen.
Das ist auf jeden Fall ein Zugewinn, würde ich denken. Ja. An einem anderen wichtigen Punkt, der dann eher die Hard Facts angeht, ist eben die Geldfrage. Sie haben jetzt eine Einstiegsgage von 2.200 Euro an Ihrem Haus festgelegt. Sie sind mit Kiel in einer Situation wie, glaube ich, viele andere Theater in Deutschland, dass sie nämlich sich noch weitgehend darauf verlassen können, dass die Stadt sie relativ verlässlich unterstützt, das Land sich aber doch verhältnismäßig immer weiter zurückzieht in der Finanzierung ihres Hauses. Jetzt ist man bei den 2200 Euro an anderen Häusern ja schon ein bisschen weiter. In Hessen wurde gerade 2300 Euro beschlossen. War das jetzt für Sie das, was angesichts von eh schon rund 70% Personalkosten im Gesamtetat gerade noch so drin war?
Naja, wir waren, bevor Hessen überhaupt das beschlossen hat, waren wir, glaube ich, die Ersten. Und wir sind ja mit Sicherheit auch vom Geld eine der strukturschwächsten Länder Deutschlands. Also es ist ja mit Hessen nicht zu vergleichen. Ich meine, wir wissen schon, wovon wir reden. Also in der Wirtschaft gucken mich die Leute ja immer an und sagen, meine Gott, wovon leben die eigentlich? Ja. Das ist mit Sicherheit wahr. Nur es ist natürlich in so einem großen Betrieb wie hier und bei der Unterstützung, die wir hauptsächlich derzeit, also wir haben ja nur eine Zuwendung vom Land von 1,5%, also die in der Erhöhung und Tariferhöhung und so, das muss man eben auch wissen, dass wir sozusagen alle Tarifanpassungen ganz sauber und werden hier mitgemacht. Also, und wir waren ja schon Vorreiter, weil es lag zuerst bei 2000, dann haben wir von alleine gesagt 2200. Und das würde ich jetzt nicht von der Stadt jetzt erneut sozusagen nochmal. Zumal wir eben etwas anderes auch ganz stark machen. Wir gleichen die Frauengehälter an die Männer an.
Das ist jetzt auch schon meine nächste Frage. Ja. Der Gender Pay Gap, der im Laufe dieser Spielzeit geschlossen werden soll. Da frage ich mich allerdings, wie genau funktioniert das? Das stelle ich mir relativ schwierig vor, weil doch Verträge eigentlich individuell ausgehandelt werden. Wie wollen Sie das schaffen? Oder ist der Gap bei Ihnen sowieso schon nicht so groß?
Das ist unterschiedlich. Das sind ja alles NV-Bühne-Verträge, also das heißt, die sind ja so und so in sich beweglich, also die sind ja nicht festgeschrieben. Auch in der Besoldung sozusagen, wenn das höher geht, nicht festgeschrieben. Also insofern ist das möglich, also das können wir schon machen.
Das heißt, da wird dann einfach nachkorrigiert bei denen,
also ich habe bei den Frauen deutlich nachkorrigiert, ja klar. Also da waren schon klaffende Unterschiede, muss ich sagen.
Und das Geld dafür kommt woher?
Das kommt von der Stadt und vom Land. Also in erster Linie muss man wirklich sagen, also der Hauptanteil bei den Erhöhungen trägt die Stadt. Ja. Wobei es jetzt vom Land gibt es eine ganz große Bekenntnis, die sogenannten 2,5% Dynamisierung zu erkämpfen für uns. Also da gibt es deutliche Signale, dass man da mitziehen will.
Jetzt haben Sie vor 2 Jahren Ihren Vertrag, Herr Karasek, in Kiel bis 2025 vorzeitig verlängert. Jetzt, wo wir gerade in der Zeit der Wünsche sind, was würden Sie sich wünschen, was auf dieser strukturellen Ebene vielleicht die wichtigste Errungenschaft ist, die dann gegebenenfalls in gut 5 Jahren dann mit Ihrer Amtszeit in Verbindung gebracht wird?
Naja, ich würde mir schon wünschen, dass wir sozusagen dann tatsächlich wirklich eine paritätische Situation in der Bezahlung zwischen Frauen und Männern haben, auch im Opernbereich. Das würde ich mir wünschen, dass das in einer wirklich ausgeglichenen, absolut ausgeglichenen Situation ist. Was man sicherlich, also bei aller Gerechtigkeitsempfinden, man muss vorsichtig sein, dass tatsächlich vor lauter Regelung die Kunst dann irgendwann auch beschnitten wird. Ne? Mhm. Also wir haben, denke ich, auch im Opernbereich haben wir die 3 Stunden Vormittagsprobe eingeführt. Und ich finde, dann irgendwann geht es auch ans Eingemachte, wenn das noch weitergeht. Ne? Also ich finde, es gibt auch Beispiele, also wie Kopenhagen oder Oslo, sind ja 2 wunderschöne Opernhäuser, die eigentlich völlig unbeweglich sind. Ne? Das weiß man. Und da müssen wir schon auch aufpassen. Dagegen, finde ich, gibt es aber noch genügend Theater, die eben das auch so missbrauchen, dass ich auch sehr kämpfe, dass eben Ruhezeiten und alles wirklich eingehalten wird. Also das finde ich schon lebensnotwendig, damit so ein Betrieb auch gut funktioniert.
Das heißt, Sie würden andersherum auch sagen, dass diese momentan sehr oft gehörten, sehr lauten Forderungen nach einer im Grunde Revolution der Strukturen am Stadt- und Staatstheater, dass die eigentlich in ihren Maximalforderungen verkennen, dass das eigentlich ein sehr kleinschrittiger Prozess ist, der jetzt aber auf dem Weg ist?
Ich finde schon, dass gegenüber früher, also so wie ich noch aufgewachsen am Theater, eigentlich 7 Meilenstiefel im Augenblick existieren. Also das ist schon der Fall und das finde ich auch ganz toll. Ich finde, man muss halt nur aufpassen, das Theater lässt sich nicht komplett durchsozialdemokratisieren. Ne? Das ist einfach in der Kunst, dann wird immer, und ich lebe da auch sehr vom Ensemble, dass das Ensemble eben ganz stark auch sagt, okay, da ist dann die Samstagprobe nötig, aber ich sage immer, das muss von euch ausgehen. Ne? Jetzt kürzlich haben sie das auch entschieden, dass das nötig ist, weil eine Schauspielerin mit dem Text nicht mehr hinterhergekommen ist. Also das muss man immer sehen, dass die Kunst das nicht immer so erfüllen kann, ne? Oder die Anfordernisse. Aber ich finde schon, das ist das Regelsystem und dass man im Team gemeinsam gegenseitig darauf aufpasst, dass die Dinge weitestgehend eingehalten werden, das finde ich schon eine sehr gesunde Entwicklung einfach.
Und in die soll es am Theater Kiel auch in Zukunft weitergehen. Der Kieler Generalintendant Daniel Karasek über ein familienfreundliches Theatermodell, bei dem die Kunst dennoch im Mittelpunkt steht.
Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den
Tja, so kommt sie ins Rollen, die Weihnachtsgeschichte. Und als Krippenspiel ist sie, wie in diesem Beispiel, vor allem im ländlichen Raum seit Jahrhunderten auch Teil der Theatergeschichte. Was aber eigentlich in die Kirchen gehört, das findet in Berlin seit inzwischen 11 Jahren auch am Ballhaus Ost statt. Einem Theater der freien Szene, das man eigentlich genauso wenig mit klassischem Schauspiel wie mit dem lieben Gott in Verbindung bringen würde. Tina Pfuhr ist Performerin, Regisseurin und auch bekannt als mitspielende Souffleurin in zahllosen Inszenierungen von René Polesch. Sie hatte damals die Idee zum Krippenspiel am Ballhaus Ost und ich habe sie vor der Sendung am Telefon gefragt, wie es dazu eigentlich kam.
Tatsächlich ist es, glaube ich, eigentlich, um mein Kindheitstrauma des Krippenspiels zu bearbeiten. Also, weil ich habe das in der Kirche immer gespielt, als ich so 7, 8, 9 war oder so. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, ach, lass uns das doch einfach mal genau so machen, wie ich das irgendwie damals vor, was weiß ich, 20, 25 Jahren in der Kirche gemacht habe. Hab meine Freunde zusammengetrommelt und dann haben wir das da gemacht. Also damals waren wir halt noch zu 9 und waren auch ungefähr nur 10 Zuschauer da. Vorstellung und dann irgendwann wollten immer mehr Menschen mitmachen und immer mehr Leute das sehen.
Ja, jetzt hätte man ja auch sagen können, wir machen eines von diesen üblichen Weihnachtsmärchen, wie es so an anderen Theatern rauf und runter gespielt wird. Sie haben sich jetzt aber bewusst für ein richtiges Krippenspiel entschieden, wie es ja eben, Sie haben es schon erwähnt, auch in den Kirchen gespielt wird und eigentlich auch in die Kirchen gehört. Hat das also auch was wirklich mit der Botschaft zu tun, die in dieser alten Geschichte noch immer drin steckt?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da so predigen wollen oder sowas. Auf jeden Fall wollen wir keine Kirche sein oder jemandem auch Glauben aufzwingen oder so. Aber die Leute mögen das sehr gerne, also diese Geschichte und auch die Message, aber wollen nicht in die Kirche gehen. Und da sind wir dann irgendwie ein ganz guter Ort.
Ja. Wie steht es denn um Ihre eigene Krippenspielkarriere? Man fängt ja normalerweise an so als dritter Hirte und arbeitet sich dann so langsam hoch Richtung Maria und Josef. Wie verlief es bei Ihnen?
Ja, genau so. Tatsächlich, also damals früher in der Kirche musste ich immer den Erzähler Ochsen spielen. Deswegen gibt es die jetzt auch hier. Ochse und Esel sind die Erzähler und Erzählerin. Und dann war ich ein Engel und jetzt hier im Krippenspiel im Ballhaus habe ich immer das gespielt, was übrig war sozusagen. Vor 2 Jahren ist die Maria ausgestiegen, weil sie selber ein Kind gekriegt hat. Und dann hat sie gesagt, sie würde sich wünschen, dass ich jetzt endlich mal Maria spielen würde. Deswegen bin ich jetzt seit 2 Jahren Maria. Klassische Aufstiegsgeschichte.
Klassische Aufstiegsgeschichte im Krippenspiel, ja. Zum Krippenspiel gehören ja auch seit eh und je die eher unvorhergesehenen Ereignisse. Sie haben gerade eins schon erwähnt, dass die Maria kurzfristig ausfällt. Das ist relativ gravierend, würde ich denken, fürs Krippenspiel. Viele kennen Geschichten von volltrunkenen Weihnachtsengeln und pausenlos schreienden Jesuskindern. Hatten Sie am Ballhaus Ost auch schon mal einen Moment, der ganz anders lief als geplant?
Doch fällt immer mal wieder der ein oder andere aus. Vielleicht waren wir auch bei der einen oder anderen Vorstellung alle mal betrunken. Und sehr viele schreiende Kinder gibt es auf jeden Fall immer. Wir haben nur einmal ein Kind, also das war tatsächlich ein sehr rührender Moment, als einer der Könige seine frisch geborene Tochter mitgebracht hat und die dann für eine Vorstellung das Jesuskind gespielt hat. Da sind alle durchgedreht vor Rührung. Es gab sehr viele Tränen. Das ist so, glaube ich, das Highlight. Also so. Sonst aber Gott sei Dank nichts Schlimmeres passiert.
Ist noch niemand in die Krippe gestürzt oder ähnliche? Nee. Nein, das ist immerhin.
Gott sei Dank nicht. Auch keine Kerzen im Stroh gefallen oder so.
Das ist auch so ein Klassiker, dass die halbe Bühne dann in Flammen aufgeht und die bereitgestellten Wassereimer herbeigeschafft werden müssen. Ja, aber
genau, deswegen ist jetzt auch alles schön feuerfest gemacht.
Sehr gut. Ja, letzte Frage. Wenn man so will, dann erzählt ja die Weihnachtsgeschichte von Hoffnung und, man könnte sagen, Solidarität unter ziemlich prekären Umständen. Ist dann das Ballhaus Ost doch vielleicht genau der richtige Ort, um diese Geschichte Jahr für Jahr immer wieder zu spielen?
Ja, schon. Also erstmal ist ja die Kultur in Berlin ein prekärer Ort. Das Ballhaus ist jetzt auch nicht so der reichste Ort, dass man das so sagt. Und ich glaube, es hat auch sehr viel mit Solidarität und Freundschaft und Respekt voreinander zu tun, dass da ganz viele Leute mitspielen. Also mittlerweile sind wir wieder 20 Darstellerinnen auf der Bühne. Und das halt, also es kriegt ja auch keiner Geld dafür, sondern alle machen das irgendwie so aus Freude an der ganzen Sache. Und das ist natürlich sehr schön. Und ja, ich glaube, wir sind da genau der richtige Ort, um das zu machen.
Und es wird auch weiterhin dabei bleiben, dass obwohl da 20 Performerinnen und Performer auf der Bühne stehen, absolut unironisch traditionell gespielt wird.
Naja, unironisch vielleicht nicht ganz, aber ja, das bleibt dabei, dass es so traditionell gespielt wird, ja.
Berlins freie Szene feiert Weihnachten seit 11 Jahren schon mit einem traditionellen Krippenspiel am Ballhaus Ost. Die Performerin Tina Pfuhr erzählte uns davon, und wer das Krippenspiel noch sehen will, der muss Glück haben, denn die 4 Vorstellungen an Heiligabend, die sind natürlich schon ausgebucht.
Die geniale Stelle.
Und mit der wird es jetzt doch noch einmal richtig ernst. Joachim Clement, Intendant am Staatsschauspiel Dresden, über einen schockierend genialen Moment, bei dem das Publikum den Atem anhielt.
Ja, meine geniale Stelle habe ich erlebt in einer Aufführung von B.K. Tragelehn, Heiner Müller, im Düsseldorfer Schauspielhaus. Da geht es in einer Szene um einen amerikanischen Soldaten, der durch Deutsche erschossen werden soll. Ein Fleischer wird aufgerufen, das zu tun. Das fällt in dein Fach, Sabest, sagt ein SS-Mann. Und auf der Bühne passierte Folgendes. Dieser Schauspieler, der diese Figur spielte, hat 6-mal einen Karabiner geladen und jedes Mal abgedrückt, ohne dass eine Patrone im Lauf war. Aber es saßen 365 Menschen im vollen Zuschauerraum, hatten jedes Mal einen offenen Mund und haben sich die Ohren zugehalten, weil sie diesen Schuss erwarteten. Die Folge davon war, obwohl es überhaupt nicht stattfand, dieser Amerikaner, der über den Zuschauern symbolisch hing, war eine Strohpuppe. Immerhin haben in dieser Aufführung dann in diesem Augenblick 365 mal 6-mal erlebt, dass ein Mensch erschossen wird. Und diese Art und Weise, uns als Zuschauer einzubeziehen in einen Produktionsprozess, den fand ich damals sehr bemerkenswert. Weil wir als Zuschauer ja oft sehr passiv involviert sind in Dinge. Da war es aber so, dass wir selbst Produzenten wurden einer Geschichte, obwohl das Theater uns gezeigt hat, dass es ein illusionistischer Apparat ist, und trotzdem haben wir es erlebt. Also ich fand das eine ungewöhnliche Zuspitzung des Teilhabens als Zuschauer am Theater.
Heiner Müllers Antikriegsstück Die Schlacht in der Inszenierung von B.K. Tragelehn, gesehen und für uns als geniale Stelle erzählt von Joachim Clement, Intendant am Staatsschauspiel Dresden. Nächste Woche hören Sie hier in Rang 1 unseren großen Jahresrückblick mit Auszügen aus den Gesprächen des Jahres und den wichtigsten Themen, die die Theater in 2019 bewegt haben. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten und empfehle Ihnen jetzt unser Filmmagazin Vollbild. Da dreht es sich heute unter anderem um die Serien, mit denen Sie gut unterhalten durch die Feiertage kommen. Viel Spaß!